Ja, krasse Flasche auf jeden Fall, habe ich sofort so gedacht, oh geil, und vor allen Dingen so eine schöne Farbe, nicht so dunkel und trotzdem aus dem Sherryfass. Das passt ganz geil, glaube ich, ne?
25 Jahre, fassstark, Gordon MacPhail, der wird sehr gut sein. Da kann man von ausgehen. Sonst hätten die das Einzelfass nicht
Ja.
ausgewählt, sondern irgendwie ein Wetting draus gemacht und runter verdünnt. Aber trotzdem,
Ja.
das ist 260 Euro und aufwärts, ist einfach mal echt eine Menge Holz. Das
Ja,
ist.
das ist heavy.
Das tut schon weh. Also
Heavy, heavy.
selbst wenn du das Geld ausgibst dafür, den dann nachher aufzumachen, das ist ja schwierig.
Das tut weh. Ah, wie gesagt, deswegen habe ich es dann auch gelassen. Das ist so ein Ding, das steht eben am Schluss. Ich den mal 25er von Gordon MacPhail, der ja wesentlich günstiger ist.
Na, ich glaube, dass du schon geile Sachen von Mortlach bekommst, auch in der Price Range, die irgendwo noch erträglich ist. Ja, und da
Es gibt auch
spricht.
gerade diese neue Range von Karn Moor, wie die heißen. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Die haben doch jetzt ihr Design so verändert und haben zuletzt, da gab es so ein Kleinlisch und Manocmore und solche Späße. Und da kommt jetzt auch noch ein 10-jähriger First Fill PX Sherry Fass Mordlach von raus. Das steht auf jeden Fall ein bisschen besser da. Weiß nicht, was der kosten wird, aber klingt auf jeden Fall nicht so schlecht.
Ja, ich glaube, alles, was so zwischen 10 und 15 Jahren liegt, ist vielleicht noch irgendwie zumindest rede ich mir das ein, im Kosmos des Vernünftigen preislich.
Ja.
Die Single Casks mit jenseits von 20 Jahren sind jenseits von Gut und Böse gerade.
Das ist wirklich hart, ne?
Ja. Ja, wir hatten das Thema ja bei Glenfarclas und Glendronach letzte Woche und es zieht sich aber wie ein roter Faden durch alle Destillerien, die was können. Ja,
Das
also,
nervt aber.
ja, so ist es.
Schade, schade. Naja, aber wie gesagt, wir haben ja gesagt, wir haben vorgesorgt. Und aber was witzig ist, ich habe mir hier vorhin den so ein bisschen einen Mordlach hingestellt als Ausgleich.
Ja,
Den
das klingt doch sehr vernünftig.
wir mit Paddy und Leon verkostet hatten.
Ah ja, der war sehr gut.
Der, was ist das? Ne? Auch 1998. Ja, okay, der ist 1998, 2011 abgefüllt, also nicht so alt, aber trotzdem geil. Ah, nur die Nase. Großartig. Großartig, großartig, großartig. Ja, du, mein Guter, ich komme morgen mal kurz vorbei und bringe dir die ganzen Flaschen und Sampleflaschen vorbei.
Und bedruckte Etiketten.
Ah, das muss ich heute Abend noch machen.
Ja.
Ja, das stimmt. Ich habe dir jetzt nur die Etiketten mit unserem Logo reingepackt. Die anderen drucke ich dir schnell noch. Das geht, das steht hier alles neben mir, das mache ich. Das muss ich nur schnell noch die Etiketten natürlich fertig machen.
Und
Aber das schaffe ich.
dann klopfe ich hier die Tasting Kits zusammen.
Ja.
Und dann geht das alles kurzfristig raus.
Nice. Sehr schön, sehr schön. Da freuen sich die Leute und wir uns auch. Müssen wir mal schauen. Das zieht, ich habe es mit Absicht Winter 2020, 21 genannt. Das zieht sich ja ein bisschen.
Ja, wir haben ja auch keinen Stress. Ich meine, wir machen jetzt schon jede Woche eine Folge und wenn wir dann ab und zu auch Aussetzer haben in dem Set oder das sich noch ein bisschen schiebt oder wie auch immer, dann ist es halt so. Ich finde nicht, dass man jetzt da sich Sorgen machen muss, dass das irgendwie mal eine Woche oder zwei länger dauert. Finde ich nicht schlimm.
Ja, denn ab und zu werden wir jetzt nämlich immer mal ein paar Gäste bei uns an Bord haben. Da dürft ihr gespannt sein. Nächste Woche geht's los. Da schaut ein geheimer Gast bei uns vorbei. Und wir werden einfach so ein bisschen die Leute mal befragen, was so deren, ja, wie sagt man denn, Whisky-Erfahrungen sind, was die mit Whisky zu tun haben und einfach mal noch ein bisschen neuen Input hier bei uns reinkriegen.
Genau, und wir haben uns Mühe gegeben. Das sind nicht nur irgendwie Menschen, die jetzt, wo man sagt, okay, das sind jetzt Leute, die wir schon kennen, die ihr schon mal gehört habt oder sowas bei uns, sondern wir haben wirklich uns drum bemüht, Menschen zu finden, die wir ganz spannend finden, von denen wir sagen, mit denen haben wir eigentlich so noch nicht über diese Themen auf so einem Podium gesprochen und hoffen, dass da auch deren Perspektiven den ganzen Abend oder diesen ganzen Podcast auch ein Stück weit bereichern.
Genau, da freuen wir uns sehr drauf und ihr dürft gespannt sein.
So ist es.
Aber zurück zum Daily Business. Wollen wir loslegen?
Ja, lass uns loslegen. Herzlich willkommen zu Dram Good, dem Whisky-Podcast. Mein Name ist Oliver.
Ich bin Tim.
Und wir wollen heute mit euch bummelig eine Stunde über das Thema Whisky sprechen.
Beim letzten Mal waren wir knapp an einer Stunde dran.
Ja, Stunde ist gut. Stunde ist gut.
Ja, das stimmt, das stimmt. Das ist, wie gesagt, da sollten wir uns so langsam wieder einpegeln. Ab und zu mal einen Ausreißer nach oben, finde ich gut. Nach unten nicht.
Ja, auch wenn das mal 50 Minuten werden, finde ich nicht schlimm. Aber tatsächlich ist es so, wenn wir jetzt immer nur 2,5 Stunden Folgen machen würden, wäre natürlich unser Intro hinfällig oder zumindest der Einleitungssatz mit der bummeligen Stunde.
Nein, das finde ich nicht. Ich sehe das als Mindestangabe.
Ja, ich sage aber, wenn man nur 2 Stunden Folgen machen würde, dann, naja, so, wo wir da ab und zu mal Ausreißer drin haben, finde ich das völlig in Ordnung.
Ja, das stimmt. Das stimmt, das stimmt. Nee, hat beim letzten Mal auch trotzdem Spaß gemacht. Fand ich cool. Ich habe mich heute schon ein bisschen drauf gefreut. Ich war noch ein bisschen unsicher, ob es heute klappt, aber hat es sehr gut geklappt. Von daher sehr cool. Und wir haben uns ja 2 schöne Sachen für heute rausgesucht. Diesmal mal wieder ohne Sample Set. Einfach nur, dass wir, wir haben uns ja auch mal, wir haben es letztens schon gesagt, 2 Samples besorgt, beziehungsweise waren das eigentlich 4 Samples und haben die uns über eine Flaschenteilung besorgt, jeweils, und haben uns da quasi so ein bisschen sparfuchsmäßig den Versand geteilt. Und 2 davon werden wir heute in die Folge mit einbinden, weil, ja, ich glaube, es bietet sich ganz, ganz gut an, einfach.
Ja, Tim hätte eigentlich das 3. Sample auch gerne dabei gehabt, aber das habe ich am Wochenende schon gekillt. Da haben wir uns leider nicht abgesprochen. Das war irgendwie etwas ungeschickt.
Ja, halb so wild, oder? Ist ja nicht so schlimm.
Nein, nein. Also alles gut. Wie gesagt, es wäre nicht leer, wenn ich es nicht genossen hätte an 2 Abenden. Aber so ist das halt manchmal. Ich fand den so gut, ich musste den nochmal probieren und dann irgendwann war es leer. Und das kann ich zumindest sagen, dass der was taugt.
Sehr schön. Nee, prima. Ja, heute, wir haben ja in unserer Stammtischgruppe schon einen ganz schönen Exkurs gehabt drüber. Es gibt eine neue, nicht Range, aber es gibt ein neues Batch quasi von den Gordon MacPhail und auch Signatory-Abfüllung. Und da waren ein paar Sachen dabei. Wir haben gerade schon die Mordlach angeteasert, aber da waren noch ein paar andere krasse Sachen dabei, wo ich mir dachte so, ne? Da war ein schöner Pultney dabei. Der hat mich natürlich interessiert. Und einer meiner Favoriten aus den vergangenen Jahren. Das ist schon ein bisschen her. Ich glaube, ich habe vorhin geguckt, 2017 kam der raus. Und zwar war das ein Legic aus dem Hermitage-Fass. Damals noch unter der Gordon MacPhail, ich überlege gerade, Private Edition oder Private Collection hieß das. Es waren immer so weiße Pappen mit ein paar Dosen. Nicht Pappen, es waren so weiße Pappen einfach. Und das war ganz gut.
Die hatten immer so 45 oder 47% oder sowas, ne?
Genau.
Ja. So eine ungewöhnliche Volumenprozentezahl für Gordon MacPhail.
Ja. Und das Hermitage-Fass und Legic passt übelst gut zusammen. Wir hatten ja letztens schon die ganze Reihe mit den Weinfässern. Das war cool. Aber jetzt ich erinnere mich gerne an den aus dem Hermitage-Fass. Und jetzt gibt es jetzt eine Neuauflage quasi, auch wieder mit 45 Volumenprozenten. Ich weiß nicht, ich glaube, der hat ein 3-jähriges Finish oder so bekommen. Und da bin ich gespannt. Da werde ich mir bestimmt mal ein Sample besorgen.
Ja, klingt gut. Ich war auch überrascht, dass jetzt noch, weil wir sind ja eigentlich schon bisschen spät dran für das klassische Weihnachtsgeschäft, was ja irgendwie seit eigentlich einem Monat schon läuft. Aber vielleicht liegt es auch an Corona, dass so ein bisschen Verzögerung kommt, aber die ballern jetzt ja alle ihre Lineups raus fürs Jahresende. Ich habe gesehen, Hart Brothers hat auch irgendwie 7, 8 Flaschen rausgebracht. Und McPhail, hast du erwähnt, Signatory habe ich jetzt noch gar nicht groß gesehen. Also ich habe es mir noch gar nicht angeguckt. Aber alle Großen hauen jetzt nochmal irgendwie 5 bis 10 Flaschen raus. Wahnsinn.
Aber ich muss sagen, die Signatory-Sachen, was ich gesehen habe, das waren eher diese, wie heißen sie denn? Very Clouded, Ardmore, ich glaube wieder ein Mordlach, ein Kleinlich und ein Buna Heaven aus dieser Very Clouded-Serie in der Silberdose.
Also den Mordlach fand ich richtig gut, den hatte ich dieses Jahr. Mhm. Der hatte, war leicht rauchig, das war ein ganz spannendes Teil.
Ich fand, ja, und da gibt es wieder einen.
Sehr süffig und so, der war toll.
Ja.
Und das macht ja auch mal Spaß, mal irgendwie unter 40 Euro für einen Whisky auszugeben. Da freut man sich ja schon richtig mittlerweile drüber.
Absolut. Und wir hatten es ja gerade kurz davor, ne, mit diesem Mordlach, der dann, ich glaube, 250 Euro oder so kosten soll. Ja, da habe ich echt Probleme, die dann aufzumachen bei den Preisen. Ne? Das ist für mich, ist das schon relativ krass, ja, die dann aufzureißen.
Das ist auch einfach mal viel Geld. Ne? Das muss man nochmal so sehen. Das ist echt ein Haufen Kohle. Und dann steht er dann im Schrank und dann schwänzelst du da Ewigkeiten rum. Und wenn du Pech hast, wird er irgendwann teurer als Anlageprojekt quasi. Also dann kriegt er eine Wertigkeit, wo du denkst, mach ich den jetzt noch auf, wo ich weiß, der kostet 500 Steine. Oder der hat den Wert von 500 Steinen. Dann machst du ihn nachher deswegen nicht auf. Und wenn da nichts passiert, guckst du trotzdem drauf und sagst, ey, der war ganz schön teuer, den kann ich eigentlich erst zu meinem 50. Geburtstag aufmachen oder so ein Quatsch. Ja. Das ist halt irgendwie, ich finde, das sind mittlerweile, man kann das mal für eine absolute Liebhaberflasche machen, aber jetzt einfach nur jeden etwas älteren Mordlach oder so, das ist, dafür fehlt mir zu der Flasche noch der emotionale Bezug, um so viel Geld dafür auf den Tisch zu legen.
Ja, definitiv, bei mir auch. Und da bin ich froh, wie gesagt, es muss ja auch nicht immer ein 25-Jähriger sein. Es geht ja auch ein bisschen drunter. Aber du hast gerade dieses Release erwähnt von den Hart Brothers. Da gibt es ja auch einen Poldney, 14 Jahre, und der kostet 110 Euro. Und dann habe ich überlegt, na, für 110 Euro bekomme ich aber auch einen gerade so noch vielleicht 21-jährigen Glendronach irgendwo.
Ja, und du kriegst von diesem leckeren Poldney, den wir uns von Whisky.de geholt haben, den 11-Jährigen oder sowas, bekommst du fast 2 Flaschen.
Der auch fast stark ist und aus dem Sherry-Fass, das stimmt.
Genau.
Das stimmt einfach mal.
Also man muss halt ein bisschen auch gucken irgendwie, wo was zu welchen Konditionen noch da ist. Also das lohnt sich, also das sind jetzt 2, 3 Jahre Unterschied zwischen diesen beiden Poldneys. Ich glaube nicht, dass das so stellar ist, dass ich dafür das Doppelte ausgeben möchte. Oder fast das Doppelte. Aber wie gesagt, das ist, ja, ich will jetzt gar nicht sagen, dass man bei Hart Brothers nicht auch tolle Malts kaufen kann, aber die sind halt auch ein bisschen teurer mit ihrer Abfüllerstrategie. Die Sachen sind alle ein bisschen teurer als,
ja,
zumindest die etwas älteren Dinge, als vielleicht bei anderen.
Okay.
Aber trotzdem, der ist trotzdem natürlich spannend. Ne? Es gibt nicht so oft unabhängig abgefüllte Paltnays und da guckt man natürlich schon mal kurz drauf, auch wenn man dann denkt, vielleicht, dafür hätte ich mir wenigstens 16 Jahre erwartet für die Kohle oder so, weißt du?
Ja. Ich überlege, ich habe eine Flasche, glaube ich, von Hart Brothers. Also der ist zwar auch alt und es ist, glaube ich, ein Little Mill. Aber der steht auch im Keller eingemottet. Da gehe ich erstmal nicht ran, weil mir das dann auch zu heavy ist.
Da bist du ja genau in der Range, über die wir gerade gesprochen haben, ne? Das ist halt so eine Flasche, die hast du vielleicht, hoffe ich für dich, mal günstiger bekommen. Die ist jetzt irgendwie 300, 400 Euro wert. Jetzt macht man die halt auch nicht mehr so einfach auf. Ne? Ja. Mal eben abends auf der Couch. Ja.
Ja, genau.
Also ihr seht hier, liebe Zuhörer, das sind sozusagen die Qualen und die Leiden, die wir hier haben, dass der Stash zu teuer wird im Schrank. Ne? Und man nicht mehr weiß, ob man ihn aufmachen soll oder nicht. Das ist schon echt, ja, Luxury Problem.
First World Problems. Das stimmt. Gab es ansonsten letzte Woche irgendwas Geiles, was dir so aufgefallen ist?
Also wie gesagt, eine Schwemme von Flaschen. Irgendwie. Also ich bin da gar nicht mehr hinterhergekommen mit dem mir anschauen, was da alles rausgekommen ist. Was ich noch ganz spannend finde, Johnny Walker hat ja irgendwie so ein Jubiläum gerade und jetzt haben die wieder so einen Jane Walker rausgebracht.
Ja.
Also, wo sozusagen der wandernde Mann durch eine wandernde Frau ersetzt wurde. Ich weiß nicht warum, aber auf einmal kostet so eine Flasche dann 80 Euro, weil das ein Jane Walker ist. Wahrscheinlich als Sammlerflasche oder so, keine Ahnung. Ist ja immer noch ein Blend mit einer niedrigen ABV. Aber ich kann mich erinnern, dass es als das erste Mal dieser Jane Walker vor ein paar Jahren aufgetaucht ist, also ich weiß nicht, ob es das erste Mal war, aber ich kann mich erinnern, das ist 2, 3 Jahre her, da gab es ziemlich viel Diskussion über die Frage, was das denn soll und ob das jetzt Johnny Walkers Beitrag zum Feminismus sein soll, dass man da eine Frau auf die Flasche klebt und die deswegen teurer macht und so. Das fand ich auf jeden Fall sehr lustig. Da musste ich kurz dran denken, dass es da so aus dem Netz relativ viel Kritik kam an dieser Marketingstrategie.
Aber das ist ja bei Diageo sowieso seit Jahren schon die Marketingstrategie, allein schon mit dem, ich überlege, wie heißt der Ihre, Roe & Co. Und auch mit den verschiedenen Johnny Walker Sachen haben die ja ganz, ganz offensiv versucht, auch eben die weiblichen Genießerinnen zu erreichen. Das ist ja eigentlich eine gute Sache.
Ja, du, nochmal, ich musste nur da kurz dran denken, dass es da diese Diskussionen gab. Da gab es halt relativ viel Kritik an der Flasche. Keine Ahnung, ja. Ich habe mir das auch gar nicht so genau angeguckt, was damals war. Ich weiß nur, dass sozusagen da aus Frauenkreisen gesagt wurde, Mensch, das ist ja irgendwie nicht unbedingt der weiße letzter Schluss da, einfach eine Frau auf die Flasche zu machen und die zu meinen, wir hätten da irgendwie das Frauenbottling so. Ne? Aber
ja, okay.
Musste ich nur drüber schmunzeln, als ich die Flasche jetzt wieder gesehen habe. Also die Idee der Jane Walker hat Diageo auf jeden Fall noch nicht aufgegeben.
Ja, ist ja eigentlich auch ganz, ganz, ganz witzig, so als Sonderedition. Warum nicht? Natürlich den Preis, nur weil eine Jane Walker drauf ist, hochzufahren, ist natürlich auch fragwürdig. Schwierig, schwierig. Das stimmt, das stimmt.
Ja, das wird irgend so eine begrenzte Sammlerflasche sein. Die gibt es dann halt jetzt irgendwie mal zum Weihnachtsgeschäft und die Fans von sowas, die kaufen sich dann halt so ein Ding. Finde ich okay. Aber wie gesagt, musste ich doch schon ein bisschen schmunzeln. Ja. Der ist bei mir auf jeden Fall hängen geblieben aufgrund dieser Diskussion, wie gesagt, die ist vor, ich weiß gar nicht, wann das war, 1, 2, 3 Jahren. Ich habe für sowas immer so ein schlechtes Gedächtnis für solche Sachen. Aber es ist schon ein bisschen her.
Ja. Ich habe heute eine E-Mail bekommen von Artbeck, dass es jetzt einen 25-Jährigen geben wird. Also die Flasche sieht absolut geil aus, ne? So ein komplett schwarzes Glas ist es. Und so eine Packung dazu, wo du im Endeffekt ja, wie so ein Netz drauf hast und so. Sieht ziemlich geil aus, 25 Jahre. Und die haben einfach mal keinen Preis genannt in der Pressemitteilung.
Ja, das hätte ich an deren Stelle auch nicht gemacht, weil ansonsten wären alle wieder aus ihren Löchern gekrochen, hätten wild geballert, weil das würde mich schwer wundern, wenn es den unter 500 Euro zu haben gibt.
Ja, 46 Volumenprozent, also nicht fast stark, aber geil sieht das Teil aus. Das ist so haben wollen, aber ich weiß genau, nicht möglich.
Ja, das wird auf jeden Fall das wird auch so ein Ding sein. Es gab doch diese 20-something-Reihe.
Ja, ja.
Das waren 21, 22, 23 Jahre, glaube ich. Wenn ich mich richtig erinnere. Irgendwie sowas. Irgendwo in der Drehe waren, glaube ich, 2 oder 3 Abfüllungen. Und das war ja auch 500. Halt. Das war ja auch 500 plus oder so, ne?
Ja, krass, krass. Ja, da bin ich mal gespannt. Aber wird bestimmt auch weggehen. Also es scheint gerade alles gut zu laufen. Wie gesagt, ich habe überlegt, um mal wieder bei normalen Preisregionen anzukommen, bei dieser Canmore-Serie gab es einen, die jetzt zuletzt rauskam, also das Release, da gab es einen Man of More und der war im Sherryfass gelagert und ich glaube, der kommt irgendwie 69 Euro für 13, 14 Jahre. 47 Volumenprozente, der klang von den Daten geil und dann habe ich mal so ein bisschen geguckt, da gab es auch schon ein paar Leute, die dazu was geschrieben haben, die waren alle ziemlich begeistert. Man of More soll wohl sonst ein Malt sein, der eher aus dem Bourbonfass gut ist, beziehungsweise der auch in der Regel im Bourbonfass lagert, weil das Ding natürlich zu Großteilen in Blends geht und da bin ich mal gespannt, das wäre noch so ein Ding, wo ich sage, das könnte mal was sein, den fand ich ganz gut, auf jeden Fall. So, mal schauen. Besorge ich mir auf jeden Fall mal ein Sample.
Ja, das kann man ja immer machen. Da spricht ja wirklich nichts dagegen. Mhm. Ja, ansonsten habe ich noch ein Stellenangebot gefunden, also für alle, die sich mal als Brand Ambassador oder Brand Influencer verdingen wollen, die McMyra Distillerie hat. Allerdings nur auf Minijob-Basis, also vielleicht für nebenbei, da wieder diese Stelle ausgeschrieben.
Gibt es da schon einige?
Deswegen, ich weiß nicht, ob es die nicht mehr gibt oder ob die einfach nur noch mal erweitern wollen. Bei Minijob, glaube ich, können sie sich vielleicht auch zwei oder drei von den Leuten leisten, das weiß ich nicht. Aber fand ich auf jeden Fall
Ja.
witzig, dass jetzt die Brand-Ambassadore schon als offiziell als Minijobs ausgeschrieben werden im Netz. Fand ich irgendwie ganz lustig.
Ja, aber ich weiß, also allein was ich jetzt irgendwie bei Facebook gesehen habe, da gab es jetzt die Anfrage. Das, also haben so ein paar Leute irgendwie das doch gemacht. Ich glaube, hier der Malte Schweier von Malte Talks Malls und der, wie heißt er denn? Mark Fiederer, der hat das doch auch mitgemacht von Alles rund um Whisky. Die sind doch Brand Ambassadors. Und da sind noch ein paar Leute dabei. Ich glaube, der Sebastian Büssing ist dabei. Da sind einige, die da irgendwie nach Region wahrscheinlich, McMyra auf jeden Fall sporten.
Na gut, das kann natürlich sein. Ich weiß es nicht. Ich habe es nur, hier steht auch nicht, ob das mehrere Stellen sind durch Brand Ambassadors im Flaschensegment. Also steht hier nicht so genau, ob sie mehrere suchen oder für welche Region, aber es steht, und das ist natürlich dann schon schwierig, man muss fließend Deutsch können.
Das ist ja gut. Das,
Also wir
ja,
Sachsen sind da schon mal
also.
ausgeschlossen.
Okay, aber du hast ja Migrationshintergrund,
Stimmt, ich bin ja
Olli.
ein immigrierter Sachse oder so ein
Ja.
Halbsachse. Zwar schon
Ja.
gut assimiliert, aber für die Sprache hat es noch nicht gereicht. Aber auf jeden Fall fließendes Deutsch steht hier tatsächlich.
Aber bei McMyra gab es ja zuletzt, die sitzen wohl, die haben irgendwelche Probleme, da steht irgendwie ein Rechtsstreit oder so bevor, wo sie erwarten, dass sie den verlieren und sammeln gerade Geld ein. Und da sind relativ viele Händler richtig pissig auf McMyra, einfach aus dem Grund, weil die diese ganzen Sondereditionen, die da immer rauskommen, jedes Jahr, da hattest du ja auch mal so ein Ding, was du bei der Auktion mit reingepackt hattest. Solche Sachen, da gab es jetzt irgendwann wohl ein Set, wo du die ganzen sechs oder acht, keine Ahnung, aus den letzten Jahren zusammenkaufen konntest zu einem Spottpreis. Und da waren die Händler alle, die deutschen Händler alle pissig, weil natürlich die können diesen Preis, der von McMyra da wohl angeboten wurde, können die gar nicht bedienen, funktioniert gar nicht. Und das heißt, die bleiben alle auf ihren Flaschen sitzen. Und dann haben dann einige einfach so gesagt, so, okay, ciao. Aus dem Sortiment genommen.
Ach so, die haben also die Distillerie verkauft selber dieses Set
Ja,
online,
selbst, ja.
ohne Händler.
Ja. Zu
Okay.
einem Kampfpreis, extrem günstig und tritt natürlich so den ganzen Händlern so ein bisschen auf die Füße.
Ja, klar. Also der Handel ist am Ende gegenüber den Herstellern natürlich immer in einer schwächeren Position, im Zweifel der Gekniffene, bei allen möglichen Situationen. Händler sind leidensfähig. Wenn jetzt ein paar das, also die werden sich auch sagen, klar, wir verlieren vielleicht ein paar Händler, aber die Kohle, die wir jetzt machen und jetzt brauchen, ist uns da wichtiger. So funktioniert das ja oft, ne? Also, aber ja, schön ist es trotzdem nicht, weil
Ja, null.
man kann nur hoffen, dass die Händler ein besseres Gedächtnis haben als dann die Leute, die solche Moves machen. Ja, dass man sich das merkt und sagt, na, dann eben nicht. Aber ja, ist auf jeden Fall,
Ja.
ja, scheint sie nicht davon abzuhalten, auch Leute einzustellen, wenn auch nur auf Minijob-Basis.
Ja.
Die dann, was
Und ich
machen die
sehe
jetzt vielleicht
gerade, hier hat gerade ein
Online-Tastings
Händler
oder
was
so? Keine
gepostet.
Ahnung, ich weiß es nicht. Was man jetzt als Brand Ambassador so macht, wenn man nur wenig Veranstaltungen machen kann.
Ja.
Zu uns in den Podcast kommen zum Beispiel.
Ich könnte sein. Eventuell.
Ja, eigentlich müsste man doch so diesen ganzen Social Media, virtuell, Podcast, YouTube, den ganzen Raum noch bespaßen ohne Ende. Da müsste man doch eigentlich jede Woche irgendwo rumhocken und da irgendwas machen. Würde ich zumindest so machen, wenn ich der Chef der Jungs wäre, ne? Von dieser Truppe.
Ja, auf jeden Fall.
Würde ich darauf
Ja,
drängen.
denke ich auch, dass da. die Aktivität, und sag mal, man sieht es bei einigen jetzt. Ich habe jetzt gesehen, dass viele sich jetzt Equipment gekauft haben und zum Beispiel auf YouTube online gehen und so weiter und so fort. Muss jetzt nicht unbedingt nur Whisky sein, auch bei Cognac und so weiter. Da sieht man einige, die jetzt schon loslegen und das selber eben machen, ja, oder eben zu Gast sind in Podcasts, bei YouTubern und so weiter und so fort, selber Online-Tastings machen. Es ist ja schon viel los und es ist ja auch richtig so und es ist ja auch der Job, der gemacht wird, ne?
Mhm. Ja, hat genau. Ja,
eben genau damit zu tun. Was ich sagen wollte, ich habe gerade, wo ich vorhin von dieser Karen Moore-Serie gesprochen habe, ich habe gerade so einen Teil gesehen und zwar gibt es jetzt da diese eine neue, scheinbar ein neues Batch oder sowas. Und zwar gibt es da ein Strathmill 11 Jahre 2009, 2020 aus dem STR-Cast. Das ist doch, wie heißt das?
Toasted Richard.
And Richard, genau.
Genau.
47,5% und das sieht dunkler aus als eine Cola. Dunkler als Cola. Es ist unfassbar. Ich versuche dir jetzt mal den Link zu schicken. Vielleicht kannst du da draufklicken. Wahnsinn. Sowas habe ich noch nie gesehen. Wenn unser Sample-Set jetzt nicht schon in den Startlöchern wäre, hätte ich gesagt, wir bestellen das Ding und packen den damit rein. Weil sowas habe ich wirklich, sowas Dunkles, Mann, oh Mann, 220 Flaschen. Krasse Sache. Ich schaue mal, dass ich es dir mal schicke, da kannst du mal reingucken.
Ja, wollte ich gerade sagen. Also ich habe jetzt bis jetzt noch nichts von dir bekommen, aber ich muss auch nicht jetzt zwischendurch machen. Ah, jetzt sehe ich es gerade.
Doch, davon lebt das. Wir müssen den Link dann da auch mit reinstellen. Aber obwohl, das kam gerade vor 2 Minuten online. Ich glaube, in 10 Minuten ist er eh ausverkauft.
Ja, der sieht aber nicht gut aus. Das ist mir zu viel.
Ja, das ist krass. Aber ich meine, die Farbe ist der Hammer.
Das sieht eher aus wie so Altöl oder so, ne?
Ja.
Das ist
ja.
Halt ja nicht also mal mehr ein Braun oder ein Rotstich. Das ist einfach nur. Das ist nicht mal mehr ein Braun oder ein Rotstich, das ist einfach nur schwarz.
Ja, krass. Wahnsinn. Weißt du was ich mache mir jetzt mal ein paar Nüsse auf. Denn einer unserer zukünftigen Gäste, der hat schon ein paar Samples vorbeigeschickt. Die kamen letzte Woche. Und da hat er mir auch ein paar Nüsse mit reingepackt.
Das ist doch mal lieb. Im Podcast essen, ich weiß gar nicht, ob man das darf. Gehört das zur Podcast-Etikette, dass man da futtert beim Reden? Wahrscheinlich nicht, ne?
Null, überhaupt nicht. Alle Leute, die viele Gastro hören mit Tim Melzer, die regen sich immer auf, dass der so übelst ins Mikro schmatzt.
Aber gut, wenn der das darf.
Aber verstehe ich, Essgeräusche sind eklig. Ja, ich betreib's nicht, ich wollte nur mal probieren.
Du kannst die Nüsse ja vielleicht einfach weglutschen, sozusagen.
Die schmecken auf jeden Fall wie Schinkenspeck. Cashews über Whisky-Fassholz geräuchert. Manometer, was es alles gibt.
Wahnsinn.
Mhm. Ich bin gespannt. Aber das nur am Rande. Wer errät, wer es ist, bekommt ein Sample.
Wer errät, wer unser Gast ist.
Wer errät, wer diese Nüsse geschickt hat, der schickt uns eine E-Mail an hello@ramgood.de. Und der kriegt von mir ein Sample. For free. Natürlich müsst ihr raten, bevor die Folge online geht. Also ich würde mir jetzt hier mal ein kleines Gläschen auffüllen. Was hältst denn du davon?
Ja, sag mal an.
Und zwar haben wir ja letztens schon mal so ein bisschen angeteasert, dass wir auf der Jagd waren nach der neuen, was heißt neuen, nach den Springbanks, Kilcarrons, Hazelburns dieser Welt. Und zwar kam das diesjährige Release der, naja, Sonderabfüllung ist das ja schon so ein bisschen. Ne? Es gibt jedes Jahr eine Abfüllung von Hazelburn, die ist um die 13, 14, manchmal 12 Jahre alt. Die letzten waren 13 oder 14 Jahre alt, aus dem Oloroso-Fass. Dann der Springbank 12 Cask Strength, den gibt es ja auch immer nur einmal im Jahr. Mhm. Und der war bisher immer so auf der Basis von, ich glaube, 80% Bourbon, 20% Sherry Cask. Und in diesem Jahr hat der neben Port auch noch einen Burgundy-Anteil. Und eben auch Hauptanteil ist natürlich Bourbon und Sherry. Aber so, ich glaube, so 10% sind dann von den beiden anderen Süßweinen im Endeffekt geprägt. Und das war mal was ganz Interessantes. Und wir dachten, weil wir uns eben an dieser Flaschenteilung beteiligt haben, nehmen wir die einfach mal hier mit dem Podcast rein, weil die uns ja selber einfach so gefangen haben. Und ich habe auch inzwischen schon mal probiert, den Kilcarran 16 und den Springbank 12 Cask Strength und war ziemlich begeistert. Du warst vom Hazelbaum so begeistert, dass du den am Wochenende ausgetrunken hast, was ja auch in Ordnung ist. Von daher müssen wir den ja hier nicht besprechen. Wir können ja erwähnen.
Ja, ich kann nur sagen, Daumen hoch. Starten wir mit dem Kilcarran.
Also ich habe den jetzt mal reingepackt, ja, weil ich denke, der hat 46 Volumenprozente. Da ist das ein guter Start. Wir müssen ja jetzt nicht gleich in die Fassstärke reinhauen.
Ja, Paddy, sag doch mal bitte kurz die Whisky Base ID.
Die Whisky Base ID lautet 165933.
Danke, Paddy.
Vielen Dank, mein Lieber. Ja, der ist auf jeden Fall interessant, weil der erste 16-Jährige von Kilcarran, die hatten bisher immer einen 8-Jährigen und zuvor, ich glaube, das erste, was rauskam, waren diese Work-in-Progress-Sachen. Das heißt, es waren Flaschen, die ja den Werdegang der Brennerei so ein bisschen beschrieben haben. Die haben ja neu eröffnet. Also Kilcarran gab es als Brennerei mal und die Familie Mitchell hat die wieder ins Leben gerufen, um nicht zuletzt Campbelltown als eine schottische Whisky-Region zu festigen. Denn gesetzlich ist es wohl so, dass mindestens 3 Brennereien benötigt werden, um als schottische Whisky-Region zu gelten. So, also haben die Mitchells das so gemacht, okay, wir rufen die Brennerei wieder ins Leben. Und natürlich ist es auch an sich was Schönes, die ja auf dem, in der Nähe der Springbank-Brennerei befindliche Kilcarran-Brennerei wieder zu starten. Und das machen die schon relativ lange, haben dann, wie gesagt, diese Work-in-Progress-Sachen rausgebracht, dann den 12-Jährigen, der für mich eine absolute Bank ist, finde ich super gut, sehr, sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis mit, ich glaube, unter 40 Euro für einen 12-Jährigen mit 46 Volumenprozenten. Sehr, sehr lecker. Und dann haben sie diesen fast starken 8-Jährigen, der immer in verschiedenen Batches rauskommt. Die ersten 3 waren, glaube ich, alle reine Bourbonfässer. Und dann kam dieser krasse, den ihr auch in unserer Sonderfolge gehört habt, nämlich der aus dem Oloroso-Fass, der relativ dunkel war. Und jetzt kommt oder kam in diesem Jahr der erste 16-Jährige raus, der Brennerei, das heißt, das wird einer der Standards werden, der allerdings dann auch nur jährlich erscheint.
Und jetzt? Ich hab mal gehört, lieber Tim, dass die Distillery, das Distillery-Team von Springbank das gleiche ist, was auch Glenn Galbe bespielt. Die wechseln quasi dann zwischen den Distillerien hin und her. Stimmt das? Hast du das auch schon mal gehört?
Die wechseln nicht hin und her. Kilcarran ist nur für eine ganz, ganz kurze Zeit, nur für ein paar Wochen im Jahr aktiv. Und das Ganze macht natürlich das Team der Springbank-Brennerei. Ja.
Also wechseln sie doch hin und her. Okay.
Ja, die wechseln nicht hin und her. Ja, also schon, aber das ist kein Hin und Her. Die gehen einmal im Jahr rüber zu Kilcarran, ja, ja, brennen dort eine Runde und dann war es das wieder.
Hin und her. Also sie gehen hin und auch wieder zurück. Alles gut.
Ja, warte, Olli, du hast recht.
Ja. Ich habe nicht nur recht, ich habe auch einen ziemlich interessanten Malt in der Nase. Ich habe das Gefühl, dass man hier im Vergleich zu dem 8er oder dem 12er jetzt tatsächliche Alter spürt, riecht.
Ja.
Ich habe eine tropische Kräuterigkeit, würde ich das mal sagen. Also ich habe tropische Früchte und trotzdem eine intensive Kräuterigkeit, die, glaube ich, oder so ist meine Vermutung, irgendwie so aus den Abbauprodukten des Rauches kommt, aufgrund der längeren Lagerung. Und diese Kombination finde ich mega schön.
Also bin ich absolut bei dir. Der ist sofort da, ja, und diese leichte Kräuternote. Und ja, das sind schon Anklänge auch von Rauch noch da, ne? Ganz wenig, aber Ich bin auch begeistert gewesen. Die Nase ist auf jeden Fall ganz, ganz weit vorne bei mir.
Ja, probiert habe ich ihn jetzt ja noch nicht, aber die Nase ist echt schön. Ich könnte mir vorstellen, dass bei dem auch der Journey durch die ganze Flasche ganz spannend ist, ne? Also wie der sich im Lauf des Lebenszyklus oder des Genusses einer 07-Flasche, wie der sich da im Laufe verändert. Das ist, glaube ich, einer, da passiert auch noch eine ganze Menge.
Ja, definitiv. Wie gesagt, ich hatte mal einen 12er von Kilcarran und ich hatte mal so einen Single Cask aus dem Portfass. Der Single Cask hat mich wirklich enttäuscht, muss ich sagen. Das habe ich geteilt, also habe ich die Flasche geteilt. Das war ja auch so ein absolutes Hype-Ding und da war ich froh, so im Endeffekt. Also habe ich mir meine 10CL gegönnt und habe den auch, also ich hab den stehen lassen und irgendwie hat das mit dem Port nicht so richtig gepasst, fand ich, in dem Fall. Und das hat jung gewirkt, das hat ein bisschen sprittig gewirkt und das hat alles so nicht ganz so richtig zusammengepasst irgendwie. Aber hier ist es was ganz anderes, ja. Der hat ein ähnliches Alter, der Single Cask war 15 Jahre alt, der hier jetzt 16 Jahre alt. Und es wirkt gesetzt, es wirkt, als würde alles genau zusammenpassen, ja. Finde ich total schön.
Der
Und
Achter,
diese Süße, ne? Krass.
der Achter ist ja noch relativ intensiv rauchig. Sowohl der dunkle, den wir in unserem Cutty Cup als Auswahlflasche hatten, als auch ich habe ein anderes Bourbon gelagertes Batch von dem Achter mal probiert. Da habe ich gar nicht geglaubt, dass das ein Kilcarran ist, so rauchig war der. Von daher.
Verwechselst. Aber das verwechselst du jetzt nicht mit dem Peat in Progress. Da gibt es ja auch noch eine Abfüllung, die
Nein, nein.
sehr, sehr rauchig ist.
Nee, ich verwechsel das nicht. Ich meine den Standard-Achter. Und der ist halt auch Rauch, deutlich rauchiger als jetzt der 12er oder das hier, ne? Der hat echt Punch, auch vom Rauch. Und hier, finde ich, merkt man, was so passiert mit bestimmten Abfüllungen, wenn die länger liegen. Und ich glaube, bei dem 15er Port, ich hatte den ja auch als ein 10CL-Sample von, der war
Ja.
irgendwie zu zugekleistert. Ne? Da ist von dem eigentlichen Whisky nicht mehr viel übrig geblieben. Und das Portfass war auch kein schönes Portfass irgendwie. Oder die Fässer, ich weiß nicht, ob das ein Fass oder mehrere Fässer waren. Aber das war irgendwie nicht so angenehm. Es hat, wie du sagtest, es war unrund, hat nicht gut zusammengepasst. War
Ja.
irgendwie, hatte der eine Unwucht im Rad sozusagen, wenn man das mal auf so ein Fahrradbild bezieht. Jetzt, das hier ist, finde ich, total schön ineinander gereift, verwoben. Ich habe ihn jetzt auch frisch eingegossen. Ich glaube, da würde vielleicht noch ein bisschen, da würde ein bisschen mehr in die herben Noten reingehen. Ich habe auch schon so ein ganz bisschen leichte, die vielleicht gar nicht so zu Bourbon passen, aber die, glaube ich, von der Eiche kommen. So eine ganz leichte Tabaknote auch in der Nase. Spannend.
Das ist ja kein reines Bourbonfass, was wir hier haben. Wir haben ja, ich glaube, paar 90%, also der Hauptteil ist Bourbon, ja. Aber es sind ein paar Prozent, 4, 5, 6, keine Ahnung, aus dem, ich glaube, Marsala-Fass. Ja, also Marsala, schlag mich, Marsala ist das italienische Süßwein?
Ich denke schon, ja, ich glaube
Ja,
schon.
ich
Ich würde sagen,
glaube,
ja.
Marsala ist ein italienischer Süßwein, auch in Richtung Port und Sherry im Endeffekt, ja. Ein Starkwein. Und wird immer gern zum Kochen genommen auch. Und 4%, 5%, irgend sowas sind eben aus dem Marsala-Fass. Und ich finde, im Unterschied zu den anderen Abfüllungen von Kilcarran, merkt man das hier nämlich an dieser unterschwelligen, sehr, sehr, das ist schon eine intensive Süße. Und so eine leichte Weinigkeit hat er auch. Aber nicht zu viel. Gar nicht zu viel. Also, das ist ganz interessant. 46 Volumenprozent hat er halt. Da weiß ich nicht, ob er auf der Zunge vielleicht ein bisschen mangelt dadurch. Der könnte wahrscheinlich, also die Nase ist schon, der Alkohol scheint sehr, 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 sehr gut eingebunden zu sein, denn man hat weder einen Stich, man kann die Nase im Endeffekt bis zum Glasgrund halten, wenn man so eine lange Nase hat. Und es sticht nicht. Es ist ganz toll eingebunden. Es ist ein sehr, 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 sehr schönes, ja, Gefühl einfach und riecht echt gut, das Ding.
Also ich habe ihn gerade jetzt probiert. Im
Ja.
Geschmack kommt doch ganz klar der Rauch auch durch, finde ich. Die Früchte sind leider nicht mehr da. Also zumindest habe ich sie nicht. Die fehlen mir gerade ein bisschen. Es kommt eine Schokoladigkeit, eine Kaffeenoten. Jetzt merkt man auch die Eiche wirklich kräftig mit drin. Und jetzt wirklich zum Ende des oder zum 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 im längeren Abgang sich befindlich, wird auch noch mal ein bisschen süß. Aber die Nase verspricht ein etwas dickeres Mundgefühl. Man denkt, da passiert ein bisschen mehr auf der Zunge.
Mhm, das stimmt. Also auf der, was heißt dicker? Ich finde den schon dick auf der Zunge, aber ich finde ihn im Abgang ein bisschen. Also der Abgang ist schön, aber sehr schnell weg. Also der im Abgang auch überhaupt kein, also ganz, ganz leichte Bitterkeit. Aber insgesamt, oh, da hätte er noch ein bisschen gekonnt. Wenn ich mir den jetzt mit 49, 48 oder so, 1, 2, 3, 4, 5% mehr, vielleicht auch mit glatten 50 oder so, wäre der bestimmt ganz geil. Also ist auch so lecker, ohne Frage. Aber fast zu süffig, ne? Durch diese Süße. Die Fruchtigkeit ist noch so ein bisschen da, aber irgendwie schwierig zu definierende Frucht, finde ich. Irgendwas zwischen hell und dunkel. Also so orange.
Du hast
aber
jetzt
keine Orange.
Du hast jetzt die Gnade, dass du hattest vorher schon einen anderen Drink. Bei mir war das jetzt mein erster. Und deswegen, glaube ich, ist die Frucht auch untergegangen, weil durch die Heftigkeit des ersten Kontakts mit Alkohol meiner Zunge. Ja, jetzt im zweiten Schluck habe ich auch die Frucht wieder ein bisschen. Allerdings deutlich schwächer und auch nicht mehr so vielschichtig. Aber die ist da. Und du hast recht, der kommt. Der ist dann irgendwie verblasst er relativ schnell wieder. Auch am zweiten Schluck.
Ja. Aber wenn du dann so die Nase wieder dranhältst ans Glas, nachdem du quasi schon mal getrunken hast, dann finde ich, die Nase wird immer schöner. Also der wirkt in der Nase, finde ich, viel, viel älter.
Ja. Ja.
Also wenn ich den blind verkosten würde, würde ich den nicht zu Kilcarron stecken. Das ist schon ein bisschen oldschoolig hier. Wie die Nase gerade ist.
Ja, könnte auch irgend so ein in 80ern destillierter Bourbon-Fass-Whisky sein. Ne?
Genau. Ja. Schön, macht Spaß. Was ich habe ich mir dieses Malt Whisky Yearbook, habe ich ja letztens schon gesagt, mal wieder geholt und da habe ich jetzt auch mal bei Kilcarron reingeguckt und da habe ich gelesen, dass die Brennerei aufgebaut haben, als sie die neu eröffnet haben, aus fast ausschließlich gebrauchten Gerätschaften im Endeffekt, also gebrauchtes Equipment, und zwar aus der Ben Wibbis Distillerie. Finde ich ganz cool.
Haben sie die nicht wieder eröffnet oder so?
Das ist es Ben, ich glaube, das ist Glenn Wibbis.
Ach so, okay, sorry. Ja, das kann sein. Aber irgendwas mit Wibbis hat doch wieder aufgemacht vor 2, 3 Jahren.
Ja, oder? Ja. Das habe ich auch gesehen. Und, ja, aber auf jeden Fall hier bei Kilcarron wird mit allem Zeug gearbeitet.
Gebrauchte Teile.
Gebrauchte Teile. Finde ich aber ganz cool. Warum nicht, ne? Wenn das, bevor das Zeug irgendwie, das sind Brennblasen, warum soll man die weghauen? Ne? Das ist ja das Ding, was so teuer ist an der Brennerei. Und dann kann man natürlich schauen, vor allen Dingen als die Familie Mitchell, die ein privates Unternehmen sind, dass man zusieht, dass man vielleicht auch da ein bisschen spart, und das Zeug ist ja nicht schlecht.
Du, definitiv. Ich finde das ja auch ganz cool, dass die beispielsweise in Belgium Ale heißt, glaube ich, die Distillerie, dass die dort die Brennblasen von Capadonic aus Schottland weiter nutzen. Nachdem die Capadonic Distillerie geschlossen hat, haben die ihre Brennblasen verkauft nach Belgien und werden da jetzt weiter benutzt. Ist doch ein viel schönerer Einsatz, als dass man das Zeug einschmilzt und daraus Kupferkabel macht, weißt du? Von daher, alles gut.
Mich würde ja mal interessieren, wo die alten Brennblasen von Port Ellen und Rosebank rumkullern. Ob die auch noch benutzt werden? Ist wahrscheinlich irgendwie brennt jetzt, weiß nicht, irgendeine Brennerei in Indien oder so ihre Malts da drauf.
Könnte sein. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass sie das einfach vertickt haben und dass das so ein Zeug dann irgendwie eingeschmolzen wird. Könnte ich mir auch vorstellen.
Wegen des Materialwerts.
Naja, zu der Zeit war das, also ich meine, du musst mir überlegen, als Port Ellen zugemacht hat, das war ja nicht die Zeit, wo die Leute alle heiß auf Brennblasen waren.
Ja, wann die sind haben denn Leute heiß auf Brennblasen?
Nein, ich meine, die haben, es wurde ja zugemacht, weil eben es nicht genug Interesse an Whisky gab und die ganze Branche in der Krise war. Und deswegen waren auch, glaube ich, wenn du jetzt Hersteller von Brennblasen warst, warst du nicht top-notch irgendwie mit deiner Industrie. Weißt du, die hatten bestimmt auch zu kämpfen. Und ja, deswegen kann ich mir vorstellen, dass du, wenn du jetzt irgendwie alte Brennblasen rumstehen hattest von einer geschlossenen Distillerie, die geschlossen hat, weil sich der Whisky offensichtlich auch nicht so gut verkauft hat, dass diese Brennblasen vielleicht nicht so mega gutgängig waren. Und wenn du jetzt ein Konzern bist und sagst, ey, wir wollen aber Cash machen, wir verhökern alles, was da noch irgendwie rumsteht, Gelände etc. etc. etc., dann weiß ich gar nicht, ob die dann irgendwo veröffentlichen, hey, hier stehen zwei Brennblasen, will die jemand haben, sondern wahrscheinlich wird sowas dann einfach eingeschmolzen. Könnte ich mir vorstellen. Ist jetzt, wie gesagt, Spekulation, aber da werden halt Gebäude abgerissen, das ist halt, ich glaube, da ist man nicht so sentimental in solchen Fällen.
Ja, beide werden ja gerade wieder aufgemacht, also Rosebank und Port Ellen, und ich habe heute eine E-Mail bekommen von Rosebank. Es gibt, also Leute, wenn ihr Bock habt, es gibt definitiv noch vom aktuellen Release des Rosebank 30 Jahre, 48,6 Volumenprozente, gibt es noch Flaschen. Wer Bedarf hat, schlappe 1600 Pfund die Flasche. Oh, krass.
Na, der erste Dreijährige wird bestimmt auch 200 Pfund kosten.
Keine Ahnung. Aber da sehe ich halt auch so, bei den Flaschen, mich wundert es auf jeden Fall bei denen nicht, dass es so wahnsinnig ansteigt. Ne? Wenn du dir so den 12-jährigen Rosebank aus der Flora und Fauna Serie anguckst, das ist ja Wahnsinn. Der geht ja gerade für 500-600 Euro über den Tisch.
Ja, jetzt muss man dazu sagen, der hat einen extremen, wie sagt man das, einen guten Leumund, das ist ja keine Person, aber der hat ein extrem gutes Standing. Und man liest das immer wieder, dass das eine ganz tolle Abfüllung ist und dass die halt auch für den klassischen Rosebank steht, auch wenn es eine Standardabfüllung ist und etc. etc. Der wird überall hoch gelobt und den gibt es nicht mehr. Von daher kann ich mir das schon vorstellen. Ob man jetzt sagt, für eine 30 Pfund Flasche muss ich jetzt 500 ausgeben, das ist natürlich die Frage. Aber dass sowas dann auch mal, wenn die Distillerie geschlossen ist und das ein paar Jahre her ist, so eine Flasche dann irgendwie 150, 200, 250 Pfund kostet, da kann ich mich schon eher hindenken. Ob ich das dafür ausgeben will, ist noch was anderes. Ne?
Ja, der liegt halt bei 450 Pfund. Ja, das ist halt so, what? Aber krass, ja, ich verstehe dich.
450 ist natürlich schon ein bisschen hastig, muss man schon mal einfach sagen. Das ist aber wie gesagt, das ist dem sind ja alles keine Grenzen gesetzt. Das haben wir ja vorhin auch schon wieder festgestellt. Beim Mordler 25 Jahre fast stark ist man jetzt auch 250 bis 300 Euro los. Also von daher, ja, es ist halt ein nicht so einfaches Thema.
Ja, ich glaube, wir müssen unser Hobby aufgeben und vielleicht ins, weiß nicht, Schallplattenbusiness. Wir machen jetzt dann irgendwann den Schallplatten-Podcast mit Tim und Oliver.
Und dann nebenbei, also wir rezensieren Schallplatten und trinken dann nebenbei noch einen.
Das wäre doch was.
Also gibt ja nur noch Kring Margot, 3 Jahre. Der Kosten wegen.
Nein, wir haben doch die Schränke voll. Von daher ist es egal. Wir haben ja schon ausgegeben. Wir müssen ja nicht mehr.
Nein, ich muss sagen, das war ja das, was wir vorhin auch gesagt haben, Tim. Ich sehe das Ganze gar nicht so kritisch. Klar, Single Casks sind sehr teuer, Flaschen mit hohem Alter sind sehr teuer, etc. Aber es gibt doch so viele tolle Whiskys, die irgendwo zwischen, ich sage jetzt mal, 40 und 80 Euro irgendwie rumpendeln. Und da mögen auch ganz junge Dinger dabei sein, da mögen auch welche dabei sein, die vielleicht ein bisschen älter sind, wenn die Distillerien nicht ganz so hyped sind. Und da finden wir immer unseren Sweet Spot. Das glaube ich, kriegt man schon hin. Ob man jetzt 80 Euro mal für eine Flasche Schnaps ausgeben will, ist ja noch eine zweite Frage. Ne? Aber das sind ja jetzt Preise, die uns jetzt nicht mehr unbedingt schocken. So, dafür machen wir das jetzt auch schon zu lange. Und haben uns da, sind da leid gewohnt und die Preisentwicklung. Aber ich glaube nicht, dass das so sein wird, dass man sich jetzt gar keinen Whisky mehr leisten kann. Das glaube ich nicht.
Das natürlich nicht, aber ja, also ist halt schon heavy, aber es macht ja das Ganze auch interessant, ne? Wir sind ja weiterhin auf der Jagd, irgendwie genau jetzt dann nochmal genau das Ding zu finden, was Alter, Farbe und geil irgendwo ist, ne? Das ist ja genau dieses Absurde, dass diese Jagd ja im Endeffekt weiter eröffnet ist.
Ja, das endet ja auch nie. Ey, wie viele tausend Flaschen kommen jedes Jahr raus? Das wird uns ja auch ein Leben begleiten. Nur du musst, also man muss halt dann irgendwann noch anerkennen, dass das halt die Frage ist, ob das. Ich kaufe mir ja heute auch keinen 30-jährigen Brora oder keinen 30-jährigen Port Ellen, weil das einfach mal out of budget ist, ne? Also weil das auch einfach viel zu teuer ist. Und wenn jetzt andere, wenn jetzt sozusagen diejenigen, die wir für cool finden, aber die eigentlich normale Destillerien sind, wie jetzt ein Mordlach oder ein Ben Nevis oder was auch immer, wenn, oder Kleinlisch, wenn die jetzt auch sagen, wir wollen jetzt aber 500 € für einen 20-Jährigen, hey, dann bin ich da halt auch raus. Sorry, dann ist es halt so.
Ja.
Und dann muss man sich halt aufs nächste fokussieren. Ja, und
Absolut.
trinken. Und ich sag mal, es gibt dann noch die Welt der Bourbons, der Armagnacs, der Cognacs, der Rye, der was auch immer, was es da alles gibt. Ja, wir müssen uns da, glaube ich, gar nicht so einen Kopf machen. Und das nächste ist, was ja bezahlbar ist, weiterhin sind jüngere Sachen. Diese können auch sehr teuer sein, aber die sind im Vergleich dazu doch immer bezahlbarer. Und wenn ich jetzt gucke, was man im Umfeld von Bourbon oder so mit jungen Jahren für qualitativ tolle Sachen kriegt, mache ich mir da eigentlich gar nicht so große Sorgen.
Absolut.
Aber klar, ne, das
Und
Glendronach Single Cask, was jetzt rausgekommen ist, 11 Jahre, 140
ja.
Euro, sorry, tschüss,
Ja.
könnt ihr gehen. Das ist keine Diskussion. Da bin ich nicht dabei.
Muss man auch nicht sein.
Nö.
Weißt du was? Ich schmeiß jetzt einfach mal ein bisschen Musik in die Runde, mein Lieber. Und zwar eine Band, für die ich unbedingt Werbung machen möchte. Ein paar ganz gute Freunde von mir. Die machen schon seit Jahren Musik und sind eigentlich immer ganz, ganz viel unterwegs und spielen ganz, ganz viel und sind ganz, ganz emsig dabei, Sachen aufzunehmen. Aktuell sind sie eben leider nicht unterwegs, aber sind trotzdem ganz, ganz emsig dabei, Sachen aufzunehmen und arbeiten gerade am neuen Album. Und zwar heißt die Band Atlas Bird, kommt hier aus unserem wunderbaren Leipzig. Und die haben in Chemnitz, ich glaube, es ist das Atomino, da gibt es immer ein Weihnachtsfest, wo verschiedene Bands auftreten und Coversongs spielen, aber halt in geil. Also nicht so diese typischen Kirmes-Coverbands oder so, sondern schon mit einem künstlerischen Anspruch. Und da haben die, ich glaube, 2018 Weihnachten. Oder 2019, ich bin mir nicht ganz sicher, hat Atlas Bird den Song Back to Black von Amy Winehouse gecovert. Und der ist so geil und so gut gecovert. Deswegen würde ich den sehr, sehr gerne auf unsere Playlist mithauen.
Hau ihn rein,
Und
ich liebe Amy Winehouse. Ich
ich möchte jetzt gar
bin
nicht, dass
großer
du.
Fan.
Sehr schön. Ich möchte jetzt gar nicht, dass du gleich den nächsten reinschmeißt. Also, wenn du möchtest, natürlich. Aber wir können das ja so im Verlauf einfach, wenn dir irgendwie mal was einfällt, dann schmeißen wir den mit rein. Und das ist mir gerade eingefallen. Und deswegen habe ich den jetzt in unsere Playlist gepackt.
Also ich habe mich vorbereitet mit zwei Songs oder auf zwei Songs. Von daher könnte ich das
Ach,
jetzt
echt?
machen, aber wir können das auch, also was heißt vorbereitet? Ich habe 10 Minuten vor unserem Podcast mir nochmal zwei Sachen überlegt, die ich ganz cool fand.
Na, dann hau mal raus.
Okay, das erste ist ein von einem Musikvideo, was ich diese Woche mal abends gesehen habe, was mir sehr gut gefallen hat. Und zwar ist der Künstler heißt Megalo. Dem
Ja.
einen oder anderen bekannt, ist ein Berliner Rapper, ein irres Tier auf der Bühne. Also ich habe den auch schon live gesehen hier in Leipzig. Unglaubliche Präsenz, ein echter Live-MC, Wahnsinn. Hat aber auch, also der ist einfach, würde ich sagen, unter den Top 5 deutschen Rappern, die ich irgendwie kenne. Wirklich
Ja.
unglaublich gut, Technik, Stimme, Druck, alles, was man so an Qualitäten so ausmachen kann, spielt er oben mit. Und der hat vor kurzem eine EP released, und zwar heißt die Hotbox EP. Und da ist ein Track drauf, der heißt Zombie-Modus. Der ist so cartoonmäßig gehalten,
Zombie-Modus.
Zombie-Modus, genau, der ist so cartoonmäßig
Ja.
gehalten. Und da geht es eigentlich darum, dass wir uns in dieser Welt eben in so einem Zombie-Modus befinden, in dem wir halt die Welt gar nicht mehr, also wie so Sklaven auf dieser Welt vor uns hin werkeln. So, ne? Wir sind halt eigentlich nur noch Zombies. Mhm. Und so. Also so ein bisschen gesellschaftskritisches Lied vor dem Hintergrund eben, ich sag jetzt mal, der, also sozialkritisch im Sinne von die Menschen, die Massen von Menschen, die halt im Niedriglohnsektor irgendwie ihr Ding verrichten und in dieser untersten Schicht so drin hängen und da gar nicht rauskommen, weil sie halt eben in so einem Zombie-Modus sind. So,
ne? Okay.
Das Schöne an dem Track ist, oder was mir an dem so gut gefällt, ist, der hat so einen Reggae-Rhythmus oder so einen Dub-Reggae-Rhythmus vielleicht. Kann man vielleicht besser sagen.
Ja.
Das ist kein klassischer Hip-Hop-Track, sondern der kommt eher wie so eine Reggae-Nummer daher. Und er ist da auch sehr melodiös drauf unterwegs. Es gibt zwar halt auch so Rap-Strophen, aber er hat auch so einen Reggae-artigen Refrain und so. Das ist ziemlich cool. Sehr, sehr, sehr eingängiger Song. Der Text natürlich ist aber megalo. Der ist halt immer Content, immer Sozialkritik, immer irgendwie auch ein bisschen anstrengend. Aber das ist ja auch wichtig, dass die Menschen, die Künstler da draußen auch ihre Finger in diese Wunden der Gesellschaft legen. Und von daher schätze ich das auch immer sehr, was der macht. Ja, das ist der eine Song. Wie komme ich jetzt zum nächsten? Das nächste ist nämlich total cheesy. Das ist eigentlich das Gegenteil davon. Ich habe andersrum. Ich war vor ein paar Jahren, ich weiß nicht, 3 Jahren, 4 Jahren, 5 Jahren, I don't know, 3 Jahren, glaube ich. Ich habe für sowas, wie gesagt, habe ich ja schon ein paar Mal gesagt, kein Zeitgefühl. Hier in Leipzig auf einem Konzert von einem Produzenten und Musiker, der heißt Mayer Hawthorne. Ja. Mayer und Hawthorne, Hawthorne. Mayer Hawthorne. Der hat
ja
wirklich 3, 4 Platten draußen, die ich alle cool finde. Das ist so eine Mischung aus modernem Soul- und Popmusik. Und ich sage immer, das ist schöne Musik. Das ist so ein bisschen auch hier wieder ein Norweger hier. Wie heißt denn der nochmal? Erlendo, ja, sowieso. Nur ein bisschen souliger, ein bisschen beatiger, ein bisschen mehr nach vorne gehend, aber auch so ganz cheesy, zugekleistert, poppig, nett, nice. Kann man so richtig, so gute Laune-Mucke für den Sommer. Richtig cool. Deswegen auch
ja.
Im Kontrast habe ich gedacht, passt der. Mir ist die Platte, hatte ich heute in der Hand beim Aufräumen. Also ich habe mir das da. Ich glaube, weiß gar nicht, ob ich es mir auf dem Konzert gekauft habe oder danach, weiß ich schon gar nicht mehr. Aber ich habe es mir auf dem Konzert gekauft. Ich habe das, glaube ich, sogar noch von dem signieren lassen. Ich hatte die Platte heute in der Hand.
Die gelbe?
Die gelbe?
Welche Platte war das?
Die heißt Where Does This Door Go?
Okay, also ja.
So grünlich ist die, glaube ich. Und da sitzt der und der hat irgendwie einen Vogel in der Hand oder sowas. Ja. Coole Platte ist, glaube ich, ich weiß nicht, ob es seine letzte ist. Ja, genau. Und Hammer-Album. Irgendwie, also ich glaube auch für so Musikfreaks, die so diese, das ist so fast schon in Richtung Soul, aber es ist auch irgendwie sehr poppig und so geil gemacht. Und der cheesigste Song, also es muss jetzt wirklich im Kontrast auch zu dem Zombie-Modus, brauche ich jetzt auch noch was, also wenn das die dunkle Seite ist, dann brauche ich jetzt auch die ganz, ganz helle. Und das ist der Backseat Lover. Ich glaube, der zweite oder dritte Song von dem Album, der ist mega.
Backseat Lover.
Total gut. Wie gesagt, ich glaube, in der Playlist darf man sowas machen. auf so einem klassischen Sampler würden die beiden natürlich gar nicht zusammenpassen. Aber da wir auch mehrere Songs haben und es alles eh wild durcheinander geht, finde ich, passen die auch beide gut drauf. Beide sind vom Sound her chillig, ne? Also der Megalo-Track durch dieses Reggae-Ding ist halt eigentlich ganz soundmäßig entspannt. Und der Mayer Hawthorne, der geht ein bisschen mehr nach vorne, aber ist durch diese Käsigkeit auch irgendwie eine entspannte Mucke. Das ist cool. Sehr, sehr gute Musik.
Sehr cool.
Mayer Hawthorne,
kann ich nur empfehlen. Dann hau ich zum Schluss auch noch einen raus. Mayer Hawthorne. Ich hab ihn direkt hinzugefügt und ich habe gesehen, der hat auch einen, dieser eine Track auf dem Album auf jeden Fall, war mit Kendrick Lamar. Und da freue ich mich auf jeden Fall, das mir mal anzuhören. Und ich würde direkt weitermachen. Und zwar willst du noch was sagen? Du hast Luft.
Ja, ich hätte nur gesagt, dass ich, glaube ich, zu dem Zeitpunkt, wo ich die Platte gekauft habe, den Kendrick noch gar nicht auf dem Schirm hatte, so richtig. Aber ich habe den heute noch nicht so richtig auf dem Schirm. Aber alles gut.
Okay, habe ich eine Zeit lang ziemlich hart gefeiert, Kendrick Lamar. Das also hat ein paar richtig coole Sachen auf jeden Fall rausgebracht. Nee, ich bin ganz woanders, obwohl ganz woanders vielleicht nicht. Ich bin eher in UK gerade, und zwar James Blake. Der hat 2012, 13 irgendwann ein Album rausgebracht, das hieß Overgrown. Und da war ein Track drauf, der heißt Take a Fall for Me. Und zwar ist der gemeinsam mit RZA, was eine total abgefahrene Kombi ist, eben diesen eher, ja, UK, nein, nee, James Blake in irgendeine Richtung zu packen, ist schwierig. Ja, ist halt irgendwie so dieser typische UK-Sound, und der ist auch sehr, sehr forward-thinking, sage ich mal. Und der hat mit RZA einen Track gemacht, und der heißt Take a Fall for Me. Kann ich jedem empfehlen. Ist sehr gechillt, aber auch irgendwie sehr tiefgründig. Vielleicht auch mal was zum Whisky trinken. Von daher packe ich den mal mit auf die Liste. Ist schon ein bisschen her, ist wieder gesagt. Also wie gesagt, so auch so, nenne ich sehr alt, aber schon ein bisschen älter auf jeden Fall. Nichts Aktuelles. Finde ich aber sehr, sehr gut. Macht sehr, sehr viel Spaß. Das ganze Album ist cool, Overgrown. Zieht's euch rein, hört einfach mal. Und mein Tipp noch für euch, um das Podcast-Erlebnis ein bisschen in die Länge zu ziehen, ist, wenn ihr die Songs jetzt hört, die wir euch hier ins Ohr flüstern, dann nehmt doch einfach mal Spotify, drückt auf Pause, denn Spotify merkt sich zum Beispiel, wo ihr den Podcast stoppt, und dann haut ihr die Songs rein, hört die kurz, und dann kommt er einfach wieder zurück. Und in diesem Sinne, willkommen zurück.
Ja, da sollte man vielleicht dann in Zukunft das wirklich ein bisschen besser verteilen, dass man die nicht dann alle auf einmal hören muss. Aber das können wir uns ja nochmal überlegen, wie wir
Genau.
das machen. Ich, vielleicht noch einen Satz kurz zu RZA, wer den nicht kennt, RZA, RZA geschrieben. Der ist der, ja, der Produzent, der Dirigent, das Mastermind hinter dem Wu-Tang-Clan, das musikalische Mastermind, der komplett für die Musik dort verantwortlich war, zumindest für die ersten, ich glaube, also für das erste Album und für die ersten Soloalben von den einzelnen Clan-Membern, und der auch als Musikfilmproduzent dann nachher noch ein paar Mal in Erscheinung getreten ist und da einiges gemacht hat. Und ein spannender Typ, ganz spannende musikalische Sachen, die der da treibt oder getrieben hat. Ich weiß gar nicht, ob der noch so viel macht gerade, aber RZA, cooler Typ.
Amen.
Ja, und jetzt kommen wir vom RZA zum Springer.
Kings der Überleitung, Kings der Überleitung, sehr gut. Ja, zum Springer, ich habe mir den gerade eingeschenkt, auf jeden Fall. Und weißt du, das ist so eine Flasche, da bin ich wirklich froh, dass ich sie habe. Und zu einem guten Preis gekauft zu haben, weil der wird gerade irgendwie schon wieder verscherbelt für, keine Ahnung. Obwohl, es geht schon wieder. Der wurde in der letzten Woche für 120 Euro verkauft, teilweise, was total überhaupt keinen Sinn macht. Und inzwischen ist er, glaube ich, wieder bei irgendwie so knapp 90 angelangt. Selbst das ist noch ein bisschen viel, wenn man überlegt, dass die zuletzt immer für 65 weggegangen sind, die 12er Springer fast stark. Und der ist echt cool. Also, ich habe letztens mal ein Sample probiert, beziehungsweise nur ein Glas. Und da habe ich mich echt gefreut.
Ich glaube, ich hatte in einer unserer Top 5 des Jahres Reviews, die wir Anfang des Jahres gemacht haben, ich weiß nicht, ob es Anfang dieses oder Anfang letzten Jahres war,
Ja.
da war der Springer 12 mit einem Batch auch mit drin. Und da ist die Begeisterung, die ich für den hatte, war eben A, dass er mir von Anfang an gut gefallen hat, und auch diese Journey durch diese Flasche mit den ganzen Veränderungen. Und das ist einfach ein super tolles Produkt, unabhängig welches Batch. Wenn ihr einen geilen, wirklich einen richtig, richtig guten Whisky wollt, der irgendwie zwar auch nicht billig, aber bezahlbar ist, dann klappert irgendwie, guckt ein paar Homepages an, ist egal welches Batch, muss nicht das hier sein. 70 Euro, und dann kann man sowas finden. Die sind alle gut, die sind alle richtig gut. Das ist wirklich. Und der hier ist nochmal ein Tick weit, der hat nochmal vielleicht einen etwas anderen Twist, weil in dem zusätzliche Fässer drin sind, die normalerweise in den 12er nicht reinkommen. Der 12er ist normalerweise eine Mischung aus Sherry, Ex-Sherry und Ex-Bourbon-Casks.
Genau.
In der Vergangenheit gewesen, und jetzt hat man das ein bisschen aufgebohrt. Und du hast vorhin ja schon mal angeteasert, Port-Casks sind mit drin und noch irgendwas, ne?
Ja, also normalerweise sind es so 70% Sherry, 30% Bourbon. Und jetzt sind es 45 Sherry, 25 Bourbon, 25 Burgundy und 5% Port.
Ja,
Also schon
ja.
eine krasse Mischung. Und das heißt nicht, dass dass der Whisky eben 45% der Zeit, 25% der Zeit, nee, natürlich ist der Anteil der Fässer alles, also alle Fässer sind Vollzeitreifung in eben diesen Fässern über 12 Jahre, was schon krass ist, ne? 12 Jahre Sherry, 12 Jahre Bourbon, 12 Jahre Burgundy und 12 Jahre Port. Und die wurden im Endeffekt als Anteil so dann vermehlt und dann auf insgesamt 12.000 Flaschen gezogen.
Patty, sag uns noch mal bitte kurz die Whisky-Base-ID.
Die Whiskey-Base-ID lautet 168596.
Danke, mein Guter.
Ich finde das so cool. Danke, Paddy.
Ein Traumnäschen, ein echtes Traumnäschen.
Da kannst du dich einfach nur wirklich, du kannst ohne Ende schnuppern. Also ich will den gar nicht trinken.
Na, so weit geht meine Liebe zur Nase dann doch nicht. Aber nein, ich weiß, was du meinst.
Das
Der ist.
heißt ja nicht, dass natürlich, dass ich nicht trinken will. Das heißt einfach nur, dass ich mich den ganzen, also das ist ein Malt. Diese Flasche würde bei mir ungefähr 2 Jahre halten, weil ein was passiert. Ich schenke mir dort ein Glas ein, schön 2 Cl, setze mich in meinen Sessel, setze mich auf meinen Sofa und dann rieche ich bestimmt einfach den ganzen Abend dran. Das weiß ich ganz, also ist so ein Ding, da brauchst du im Endeffekt gar nicht so dieses Trinken, weil es einfach, weiß nicht, es riecht einfach so gut. Und es macht so viel Spaß, den auch über den Zeitverlauf dann, also ich habe jetzt vor 2, 3 Minuten eingeschenkt, wir können jetzt wahrscheinlich noch 10 Minuten drüber quatschen und dann trinken wir. Aber der verändert sich halt auch wirklich. Und der ist aber von Anfang an einfach da und macht Spaß und ist einfach wunderbar, was da aus dem Glas rauskommt. Ist echt cool.
Ja, definitiv. Ich bin da einen Tick anders gestrickt als du. Also bei mir halten Flaschen in der Regel nicht 2 Jahre und ich kann auch nicht den ganzen Abend an dem Glas nur schnuppern. Aber ich verstehe, was du meinst und was du damit auch sagen willst. Das ist, ich glaube, der letzte Springer 12, den ich offen hatte, der stand hier auch ein Dreivierteljahr rum. Den trinkt man auch nicht an 2 Wochenenden leer. Das ist einfach so. Da hast du völlig recht. Man muss dazu sagen, der ist auch hochprozentig. Dieses Batch hat jetzt hier 56,1. Irgendwo so liegen die immer. Ich glaube, der, den ich hatte, hatte mal 57, irgendwas. Also ist jetzt auch nichts, was man so hier irgendwie sich eine halbe Flasche abends gönnt. Nichtsdestotrotz ist das halt aber auch eine Spirituose, die einfach total Lust macht. Ne? Also dieser Springer 12, ich habe da bisher nur gute Sachen im Glas gehabt. Und das ist wirklich Must-have, finde ich. Also jetzt nicht unbedingt der, sondern generell diese 12er-Serie. Das ist ein Must-have. Kann man immer kaufen. Das ist,
Definitiv, wenn man es bekommt.
ja, also wenn ich jetzt sagen, wenn ich, also es gibt noch Shops, die irgendwelche 12er-Batches haben. Das gibt es alles noch. Und auch zu einigermaßen verträglichen Konditionen. Kann man, wenn man jetzt unbedingt einen haben möchte, go for it. Sucht danach. 70, 75 € kriegt man auf jeden Fall einen.
Ja.
Und
Easy peasy.
die sind gut in, also ich glaube, man denkt dann, hey, 12 Jahre, 75 €, aber hey Leute, das ist gut ausgegebene Kohle. Für 75 € gibt es, vor allem mit 1000 Flaschen eigentlich schlechter sind. Man muss ich jetzt noch gar nicht probiert
Absolut.
haben, da kann ich das schon sagen.
Das steht so fest wie das Amen in der Bibel.
Ja. Nee, das ist wirklich ein ganz toller Whisky. Und das ist ja so das muss man ja auch wissen. Springbank ist eine Distillerie, die bewusst auf Modernisierung verzichtet. Das heißt, wenn da Dinge erneuert werden müssen, werden die nicht modern erneuert, sondern genauso, wie sie vorher waren. Also zumindest ist das der Versuch, dort möglichst nichts zu verändern. Diese interne Hauspolitik führt dazu, dass die Whiskys halt sehr intensiv von ihrem Charakter sind und von ihrer Art her. Hat aber auch einen ganz empfindlichen Nachteil. Springbank kann nicht diese Modernisierungseffekte erzielen, durch effizienter sein, durch mehr produzieren können, durch weniger Manpower, die man braucht, weil die halt eben nichts automatisieren oder wenig automatisiert haben, weil die Destillerie eigentlich noch so läuft wie vor, keine Ahnung, 50, 60, 70 Jahren.
Auf der anderen Seite musst du sagen, dass Springbank eben unternehmenspolitisch nicht das Ziel hat, absolute Gewinnoptimierung zu betreiben. Die wollen eher geilen Whisky machen und die wollen einen Eindruck hinterlassen und die wollen eben ihren Geschmack einfach in der Welt verbreiten und das ist halt auch geil.
Nein, also ich wollte das gar nicht kritisieren, Tim. Ich wollte nur sagen, das muss man sich vor Augen führen, wenn man auch vielleicht denkt, ey, der kostet ja irgendwie 10 Euro mehr als ein 12-Jähriger fast stark woanders. Die haben dreimal so viel Mitarbeiter für das, was die produzieren, wie andere Distillerien. Die brauchen dreimal so viel Heads für ihre ganzen Prozesse, weil die eben nicht alles nur noch am Computer machen und da Automaten laufen haben, sondern das ist großenteils Handwerk. Und das finde ich etwas, das schmeckt man hier auch. Das ist im Glas, das ist in der Flasche. Die beschissenste Verpackung und das hässlichste Flaschendesign mitunter, was man sich so denken kann, finde ich, ist ganz gruselig. Aber das verzeihe ich denen hundertmal. Das spielt gar keine Rolle für mich. Weil der Inhalt halt so gut ist. Das muss man sich mal überlegen. Also der Karton von so einer Springbank-Flasche, der ist schlechter verarbeitet als eine Packung Balsenkekse. Das ist einfach so. Und trotzdem ist man denen darüber nicht böse.
Im Übrigen, du sprichst wahrscheinlich gerade vom, also kommt drauf an, ne? Also es gibt ja, ich glaube, also 12 Cast Strength hat diesen offenen Karton, wo du die Flasche siehst.
Ja, aber die sind ein bisschen besser, ja. Die sind ein bisschen stabiler.
Der 15er, der ist ja in einem geschlossenen Karton. Ja, und das ist ein völlig normaler Karton. Also da ist nichts dran auszusetzen, außer dass er hässlich ist.
Naja, ich habe Springbank-Kartons, lieber Tim, wenn du den, da musst du unten das festhalten, damit die Flasche nicht durchfliegt und so, weil das also so dünnes, wabbeliges Zeug ist. Das ist halt,
ja, ich erinnere mich.
Aber gut,
ich erinnere mich. Ja.
Ich wollte damit nur sagen, Design ist nicht alles. Wenn ein Whisky toll designt ist, wenn die Flasche toll ist, wenn das Ganze auch optisch was hermacht, man ist ja, muss man ja ehrlicherweise sagen, auch, man trinkt ja auch mit den Augen, nicht nur mit der Nase, sondern man will ja auch was sehen, dann ist das schön, ist in dem Fall aber nicht notwendig, weil halt der Inhalt so geil ist. Da bin ich denen noch nicht böse drum. So, ne? Dann sage ich mir, hey, ist halt so, nicht schlimm. Ja? Mhm. Ist halt für mich dann nicht so relevant. Da gucke ich halt auch nicht so drauf, ne? Weil ich weiß, die Etiketten sehen unmöglich aus. Ich meine, beim 12er geht's noch, aber ich finde den 10er und den 15er, diese Farbtöne, da fallen die Insekten tot von der Flasche, wenn die sich draufsetzen. Ne? Das ist halt...
Ach komm.
Ja, doch, finde ich schon. Aber gut, es ist Geschmacksfrage auch. Aber trotzdem, ich finde, das ist schon... Aber das ist auch ein bisschen so, glaube ich, deren Style, ne? So, wir investieren keinen Cent in das Äußere irgendwie.
Ja? Du hast gerade gesagt, ist für mich nicht relevant. Ich packe jetzt einfach, ich bin einfach frech, ich packe noch einen Song auf die Playlist. Und zwar muss ich gerade sofort an den Track Lambo Lambo denken von Kitsch Creek mit Peter Fox und Trettmann. Und den habe ich jetzt einfach mal auf unsere Playlist mitgehauen. Der ist zwar ein bisschen strange, aber ich finde ihn so geil gerade, der ist so gut. Und der macht so viel Spaß und den müsst ihr laut hören. Und wer ein bisschen auf, ja, also in die Richtung Hip-Hop geht, nehmt den Song nicht so ernst vom Text her. Lambo Lambo, Kitschkrieg, ist geil.
Ich muss ehrlich sagen, dass dieses Kitschkrieg-Album an mir bisher noch komplett vorbeigegangen ist. Ich habe mir das einmal angehört und dann nicht nochmal. Warum auch immer, keine Ahnung.
Okay, machen weiter mit Springer. Also wie gesagt, die Nase ist
absolut... Fang du mal mit der Nase an, Tim.
Also ich finde, die Nase ist absolut schmeichelhaft. Die hat alles. Die hat einen leichten Rauch, die hat eine angenehme Süße, die hat Frucht, die hat ein bisschen Alter, die ist für... Was hat der? 56?
56,1.
56,1 merkst du den Alkohol überhaupt nicht. Und auch hier wieder, ähnlich wie beim Kilcarran, passt einfach alles zusammen. Es sticht nichts raus, es ist nichts irgendwie unterrepräsentiert. Es ist einfach ein Gesamtbild, wo ich mir sage, ja, genau das. Das macht Spaß gerade. Das also, finde ich total cool. Du hast alles dabei. Du hast eine gewisse Süße, du hast eine Würzigkeit, du hast eine Frucht. Es ist so ganz viel, was zusammenkommt. Und für 12 Jahre finde ich den echt Hammer. Und jetzt trinke ich.
Genau, und ich finde, ich muss dazu sagen, wenn man das jetzt noch ein bisschen weiter auseinanderklamüsert, dann finde ich selbst die einzelnen Komponenten, die der Tim gerade genannt hat, in sich auch nochmal vielschichtig und trotzdem harmonisch. Also bei der Frucht bin ich irgendwie bei Pflaume, oder zumindest mit Pflaume habe ich gestartet. Jetzt, wenn ich dann rieche, habe ich ein bisschen mehr Kirsche oder irgendwie andere rote Früchte, die vielleicht sogar noch ein bisschen dunkler sind. Beim Rauch habe ich auch wieder so eine Kräuterigkeit, aber auch irgendwie eine Rauchigkeit, die irgendwie so ein bisschen auch so ein ganz, ganz leichtes Feuer hat, so. Und ich habe Vanilletöne damit drin. Ich habe diese Süße, wo ich gar nicht weiß, ist das eine vanillige Süße oder ist es eine fruchtige Süße? Und das ist alles, also der, wie gesagt, der ist, der hat jede einzelne Dimension, kann man sich nochmal drin verlieren hier von der Nase her.
Ja, und bei der Süße ist es beides. Es ist eben vanillige Süße und es ist ein bisschen Frucht und irgendwie kommt ein bisschen Honig dazu. Obendrauf kommt, kennst du diesen rosanen Pfeffer, diese Pfefferbeeren, die keinen Pfeffer sind, aber so einen Pfeffergeschmack haben. Das ist da irgendwie mit drin. Also auch auf der Zunge, der kommt mit voller Wucht und brennt überhaupt nicht. Also der hat eine extreme Kraft, der ist sofort da im Mund. Aber es ist total angenehm und überhaupt nicht, als wäre der Alkohol irgendwie zu viel oder schlecht eingebunden. Es ist einfach super. Dann hast du auch im Abgang, der ist nicht ewig lang. Ich würde ihn jetzt irgendwie auf Medium irgendwie bis lang vielleicht. Also er ist schon da, aber nicht ewig. Aber auch da hast du wieder, du hast auf einmal eine schöne Würzigkeit im Abgang. Hast dann einen schönen, jetzt kommt so ein bisschen schwarzer Pfeffer auf jeden Fall mit durch, was ich ganz angenehm finde. Und die Süße und die Frucht, die bleibt halt noch. Und jetzt wird die Frucht so ein bisschen röter. Ich habe bei der Frucht im Übrigen noch so ein bisschen so einen roten, das klingt komisch, aber so einen roten, mehligen Apfel. Weiß nicht, ob du das kennst. So einen typischen Weihnachtsapfel. Finde ich total cool gerade. Also das ist ein Ding, geil.
Also du hast gerade eigentlich 1:1 genau das beschrieben, was bei mir im Mund passiert. Ich habe hier gerade getrunken und irgendwie mit abgeflasht über deine Beschreibung, weil das genau bei mir auf der Zunge gerade los war, lustigerweise. Ich hätte das jetzt irgendwie anders ausgedrückt. Als du gesagt hast, Würzigkeit, da war ich so bei Umami und so. Ich habe im Mund ist ja ganz dickflüssig und kleidet alles aus und kribbelt auch ein bisschen und aber die Frucht bleibt auch im Abgang drin, der ist nicht bitter, sondern der ist halt würzig und Süße ist dabei. Und ja, nee, also ich bin da 100% bei dir. Also stunning. Der ist wirklich Applaus, Applaus, wieder mal ein extrem gutes Produkt aus dem Hause Mitchell.
Abgefahren.
Echt, echt gut.
Echt, echt gut. Das ist wirklich so. Ja, und ich habe überlegt, obwohl eigentlich will ich nicht, ich bin gerade so dabei, mir einen Kaufstopp zu setzen, weil es wirklich gerade irgendwie ein bisschen viel ist. Und ihr kennt das bestimmt auch, ihr da draußen, die hier gerade zuhört, alle selber. Man versucht das, ne? Und es ist relativ schwierig. Und es kommt gerade so viel raus und ich könnte gerade wirklich einfach, also wenn ich wirklich viel Geld hätte, könnte ich gerade einkaufen ohne Ende. Und man muss aber irgendwie gerade so ein bisschen aufpassen. Und ich habe jetzt den Springbank habe ich. Aber jetzt hast du gesagt, dass auch noch der Haselbeeren so geil sein soll. Da habe ich jetzt überlegt, naja, aber nee, Schluss damit. Irgendwann ist auch mal gut. Zu viel ist zu viel. Ja, man muss es auch nicht übertreiben.
Nein, alles gut. Und da kannst du dich ja glücklich schätzen, dass du den noch hast. Unabhängig davon, Kaufstopps sind ja eigentlich dazu da, gebrochen zu werden.
Amen.
Also ansonsten, man legt sich das ja nur auf, damit man es auch wieder irgendwie brechen kann oder da ablosen kann. Nee, ich finde, du hast natürlich völlig recht. Man kann nicht mehr als sich die Schränke vollhauen. Irgendwann, wer soll das alles irgendwann mal trinken? Also ich weiß schon wer, aber bitte alles zu mir, was ihr nicht schafft. Aber jetzt Spaß beiseite, das ist auch mal sinnvoll, irgendwann zu sagen, jetzt ist mal gut. Aber du hast recht, es kommt extrem viel Zeug raus, das einen auch reizt. Das hatten wir jetzt noch gar nicht gesagt. Es gibt eine Ankündigung für den neuen Springbank Local Barley. 10-Jährigen, da soll 100% Oloroso-Fass gereift sein. Gab es bisher auch noch nicht. Sind natürlich jetzt auch alle jetzt schon heiß, wo gerade mal die Etiketten bekannt geworden sind. Ne? Soll bald kommen. Also es ist, es geht immer weiter. Es geht immer weiter. Es wird immer wieder Flaschen geben. Den Hazelburn, den habe ich total wirklich genossen. Ich konnte da die Finger nicht von lassen. Ne? Der hat halt diese, dem fehlt halt die Rauchnote in dem Sinne, was Rauch betrifft. Aber er hat auch wieder diese Würzigkeit vom Fass, die in so eine Kräuterigkeit auch wieder reingeht. Der ist auch super. Der ist ein bisschen süßer, ein bisschen süffiger. Aber auch eine echt, echt richtig gute Flasche. Also kann man wirklich sagen, die Springbanks und die Hazelburns und die Kilcarrons, das ist alles richtig, richtig nices Zeug.
Es gibt ja gerade schon wieder Springbank 17 Jahre, der ist ein normales Distillery Release, aber
18?
Naja, nee, 17.
Ganz, der 18er ist gerade rausgekommen, der neue.
Ja, ich meine aber ein 17er. Und es gibt gerade einen 17er aus dem Rum-Bourbon-Mix mit einem dreijährigen Finish im Madeira-Fass. 9200 Flaschen, 47,8 Volumenprozente, 2002, 2020 abgefüllt. Also, das ist halt so, wo ich denke, kann man.
Sorry, aber, ich hatte verstanden, du meinst jetzt die Core Range, weil der 18er, der ist auch jetzt rausgekommen, der neue.
Nee, also ein Distillery Release, also von der Brennerei selbst, aber eine Sonderedition im Endeffekt. Und da bin ich auch so ein bisschen so am Gucken, ja. Aber wie gesagt, jetzt erstmal für dieses Jahr, das sage ich jetzt hier im offiziellen Rahmen, für dieses Jahr bin ich durch, liebe Leute. Komme, was wolle. Ich habe heute den Mordlachen.
Entschuldigung, wenn ich da lache, Tim. Aber weißt du, das Jahr ist noch über einen Monat lang und da sagst du bist durch. Das glaube ich dir nicht. Ich glaube es dir nicht.
Wollen wir wetten?
Ja, damit du dich hier nachher quälst. Ich will doch auch nicht, dass du aus deinem Herzen eine Löwengrube machst, mein Guter. Bleib mal entspannt. Weißt du, wenn ich jetzt mit dir wette, dann schläfst du schlecht noch und dann hast du schlechte Laune und alles. Das will ich alles gar nicht.
Ja, ich brauche den Ansporn.
Wenn du sagst, dass du das machst, dann glaube ich dir das. Da braucht man nicht wetten. Mhm. Wenn es dann reißt, ist es auch nicht schlimm.
Nee, ich mache das dann so. Ich schicke dir die Flaschen, die ich haben will, und du musst sie einfach kaufen für dich. Dann hast du die gekauft, dann sind die weg vom Markt.
Ja. Das geht natürlich auch. Ja, ich muss eigentlich gar nicht. Ich kriege noch zwei Flaschen dieses Jahr, ohne dass ich was kaufe. Ich habe bei einer Fassteilung von Warehouse Number 8, WW8, mitgemacht und kriege dann noch einen Blair Essel.
Ach, cool.
Der soll jetzt irgendwie Mitte Dezember nochmal kommen. Ich glaube, 12 Jahre.
Bourbon Fass. 6 Stück?
Nee, ich glaube, ich habe 3 bestellt. Einen halben Anteil. Mhm. Ich glaube, 12 ist der 12 oder 13 oder sowas. Irgendwie so in die Drehe. Und die Isle of Rosé Distillerie hat mich heute angeschrieben, dass mein Inaugural Release unterwegs zu mir ist.
Das hat sie beim letzten Mal schon erzählt.
Genau, da habe ich erzählt, dass ich daran denken musste, weil ich die Info gelesen habe, dass der jetzt kommt, dass der jetzt veröffentlicht wird. Aber ich habe jetzt die Versandbestätigung gerade gekriegt, heute mit der per Mail. Your order has been shipped.
Ja, sehr geil, sehr geil. Dann können wir den beim nächsten Mal aufmachen.
Ah, das muss ich mir nochmal überlegen. Aber klar, könnte man noch aufmachen. Der ist auf jeden Fall, bei diesen Releases, der ist halt 3 Jahre alt, ob sich das lohnt, den aufzumachen oder ob man den nicht wirklich wegstellt, das weiß ich noch nicht genau, muss ich mal gucken. Mal sehen, wie die Leute durchdrehen, es sollen ja von diesen 7400 Flaschen global nochmal irgendwie, oder 7000, also 7500, ich weiß nicht genau. Es sollen auf jeden Fall nochmal irgendwie 20% der Flaschen so auf den Markt kommen. Da gibt es vielleicht auch nochmal ein Gehaue und Gesteche, wer weiß. Mal gucken.
Ja, aber ist doch, also warum, also ist es wirklich sinnvoll, die erste Abfüllung, also außer wirklich zu sagen, ja, ich war der Erste, der das hatte und ist so geil, außer sich da irgendwie selbst dran aufzugeilen, was ist der Sinn, das zu kaufen?
Ja, das ist halt so ein Sammelding. Sinn ist da, glaube ich, nicht dabei, oder?
Ja, aber machst du nie auf, das Ding, weil es nie wieder schmeckt. Weil du es sammelst. Wenn ich sagen, also die Einstellung ist halt eine falsche. Die Einstellung zu sagen, okay, ich kaufe den, weil ich möchte wissen, wie schmeckt das Zeug, ist ja nicht da. Macht ja niemand oder nur wenige. geht vielleicht mal eine Flaschenteilung. Aber jemand, der sagt, okay, ich kaufe mir das, ich mache das auf, das sind noch die wenigsten. Die meisten sind doch Inaugural Release, Wertsteigerung, geil, los geht's. Und dann verkaufen sie das Ding doch nicht.
Wer weiß. Ja, das ist halt so. Du hast dir die beiden Waterfords, die ersten, gekauft. Da habe ich dann damals nicht gezuckt, weil ich das jetzt nicht so spannend fand. Jetzt gibt es Runde 3, glaube ich, und jetzt werden die schon reduziert vom Preis auf 65 Euro. Habe ich jetzt schon in zwei Shops gesehen, weil sie die nicht loswerden offensichtlich. Muss man halt mal gucken. Es ist halt, diese erste Abfüllungsserie ist halt immer die, wo die Leute heiß drauf sind. Und danach wird es dann halt auch irgendwie ein Whisky, ein ganz normaler. Ne? Leider bei Daftmüll nicht. Daftmüll bleibt teuer, glaube ich.
Aber das liegt daran, pass mal auf, Daftmüll hat 65.000 Liter Produktionsvolumen im Jahr. Alle anderen, egal wer gerade eine neue Brennerei aufmacht, hat mindestens das Doppelte, Dreifache, Zehnfache. 65.000 ist nichts. Also selbst 650.000 ist nichts im Vergleich zur Industrie.
Ja, alles gut. Ich bin nochmal, Tim, du musst mich ja nicht bekehren. Ich bin ja auch ein Daftmüll-Fan. Ich finde es nur schade, dass es da nicht so ist, dass die Preise mal fallen. Ich glaube, ich habe ja gesagt, das wird noch teurer. Habe ich dir gesagt? In diesem Podcast vor einem Jahr oder so. Und es wird auch noch teurer werden. Je mehr Leute darauf aufmerksam werden, dass das geiles Zeug ist, desto mehr werden auch Käuferschichten angelockt, die bereit sind, da höhere Preise auszugeben. Und die Anzahl der veröffentlichten Flaschen wird ja nicht steigen. Ja, und von daher wird es teurer werden.
Nö.
Ist meine
andererseits Theorie. Steigt die Anzahl der, ja, aber die Anzahl der Flaschen im Umlauf steigt ja. Von daher könnte sich das dann schon legen, dass die Leute sagen, na gut, jetzt habe ich hier die 35. Flasche Daftmüll. Ist ja doch nicht so schwierig, den zu bekommen.
Könnte sein.
Wer weiß. Wer weiß, wer weiß, wer weiß. Ich habe im Übrigen, ich habe für meinen Blog mal wieder Zeit gefunden, jetzt am Wochenende, und habe da mal einen Beitrag geschrieben. Ich habe eine Flasche am Wochenende aufgemacht. Und zwar ein Old Pulteney aus dem Jahr 98 destilliert und 2011 abgefüllt von Gordon MacPhail für La Maison de Whisky. Den habe ich irgendwann mal bei eBay geschossen. Nee, nicht eBay. In irgendeinem Online-Shop ganz günstig bekommen. Habe ich mich ganz sehr gefreut, halt altes Ding. Und den habe ich für den Blog verkostet, gemeinsam mit dem Bunner Heaven, den deinwhisky.de gerade exklusiv abgefüllt hat, weil ich irgendwie dachte, die zwei passen von der, naja, von den Daten her, beides Bourbonfässer, der eine zwar First Fill, der andere Refill, aber so beides extreme Küsten, Malls, die nicht rauchig sind, passen extrem gut zusammen. Das war in der letzten Woche für mich so ein Ding, wo ich gemerkt habe, so, oh, das war cool. Das war ein, so, naja, nicht Happening, aber das war so ein cooler Moment, die beiden irgendwie zusammen zu verkosten. Ich habe mich irgendwie innerlich gefreut, dass ich diese Idee überhaupt hatte, die zusammenzupacken. Und die haben auf jeden Fall beide Spaß gemacht. Auch wenn, wir hatten ja vorhin kurz den Pulteney von Gordon MacPhail, der zwar aus dem Sherryfass kommt und den wir beide von Signatory haben, auch wenn der aus dem Bourbonfass kommt, ich finde, zu so maritimen Malts passt immer wirklich, wirklich gut ein Bourbonfass, weil diese maritime Frische, dieses leicht salzige, dieses, ich sag immer, ein nasser Stein, das habe ich oft, das passt sehr, 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 sehr gut. Also allein durch diese leichte Salzigkeit in Kombination mit der Vanille und der Süße vom Bourbonfass. Und die haben beide wirklich, wirklich viel, viel Spaß gemacht. Das wollte ich nur am Rande nochmal kurz droppen.
Finde ich sehr gut, dass du das droppst. Wer den Blog vom Tim noch nicht kennt, mrbarleycorn.com. Viele, viele Reviews zu eine große Menge an Flaschen. Du hast gerade gesagt, du schreibst nicht mehr ganz so viel dafür. Du hast aber in der Vergangenheit ein bisschen mehr gemacht. Das ist ein ganz bunter Fundus an verschiedensten Beschreibungen. Und der Tim hat auch, muss man auch sagen, eine tolle Feder. Also das liest sich alles sehr gut und es sind schöne Beschreibungen. Von daher kann ich das euch nur empfehlen, da mal in die Reviews reinzugucken.
Ich wollte jetzt gar keine Werbung für mich machen. Ich wollte nur das nochmal von... der Warte her sehen, was hat mich die Woche beschäftigt? Denn das war wirklich, beide Malls sind halt cool irgendwie gewesen, ne? Du hast auf der einen Seite einen Bunner, der fast stark daherkommt aus dem Refill-Fass, auf der anderen Seite einen nicht fast starken Old Pulteney, der aber im First Fill Bourbon Fass lag. Und die kamen sich dann irgendwann so nahe, ne? Über die Unterschiede irgendwie. Also das war eine ganz, ganz witzige Geschichte. Und das sind so kleine Mini-Experimente, die dann auch schon wieder Spaß machen in der ganzen Whisky-Geschichte. Und die es auch irgendwo sind und es auch wert sind, dass wir diese ganze Sache irgendwie machen.
Ja, definitiv. Und Tim, wenn du schon keine Werbung machst, dann darf ich das ja für dich machen. Von daher alles gut. Was das Thema Experimente betrifft, es gibt ja wirklich so viele Möglichkeiten, kreativ mit dem Thema Whisky umzugehen. Und wir nutzen ja ab und an mal welche. Und von daher finde ich das immer gut, ob es ein neues Line-up, ob es wie dem, bei dem Legic sozusagen verschiedene Abfüllungen aus der gleichen Distillerie sind, die dann rauskommen oder so. Ja, es gibt da so viel und das ist ja auch das, was uns dann immer wieder begeistert, dass man eben nicht nur sich immer eine Flasche kauft, die leer trinkt, sondern eben halt auch ein bisschen experimentiert, verschiedene Sachen sich anguckt, irgendwie mal eine Aktion aus irgendwas machen kann und so weiter und so fort. Und dadurch hat das Ganze eine extrem große Vielseitigkeit, auch wenn sich's größtenteils ja immer nur um eine Spirituose dreht, als bei uns nicht. Wir trinken ja nicht nur Single Malt aus Schottland, auch wenn der Fokus schon da drauf ist. Aber ja, so ist es halt.
Jawohl. Und ich, witzig, jetzt am Ende der Folge, ich würde sagen, das ist jetzt das Ende der Folge. Ich habe euch vorhin kurz von diesem Strathmill Elf von Karen Moore erzählt, der gerade in den Online-Shop kam. Er ist jetzt ausverkauft. Es hat halt überhaupt nicht lange gedauert. Das wusste ich sofort, ne? Schwarz wie eine Schwärze als Cola. Bam, weg das Ding. Abgefahren. Und damit bin ich
Kinders,
draußen.
Kinders, ist die Welt nicht echt verrückt? In dem Sinne, bleibt gesund, lasst es euch gut gehen, genießt die vorweihnachtliche Zeit. Solange ihr schönes Wetter habt, nutzt das, geht ein bisschen raus, trinkt viel Whisky. Immer gerne auch mit einem Flachmann in der Tasche unterwegs sein, besser als ein Glühwein. Und ja, bye bye.
Mach's gut, ciao.